Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 14. Oktober. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. In der heutigen Bibellese beginnen wir mit 2. Buch Chronik und hören die Kapitel 2 und 3. Die weiteren Textstellen sage ich dann jeweils nochmal vorher an. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Vorbereitung für den Tempelbau. Salomo beschloss, ein Haus zur Ehre Jahwes zu bauen, sowie einen Regierungspalast für sich selbst. Dazu ließ er 70.000 Lastträger und 80.000 Steinhauer in den Bergen antreten. 3.600 Mann setzte er als Aufseher über sie ein. Er schickte eine Gesandtschaft zu König Hiram von Tyrus und ließ ihm sagen: »Du hast ja schon meinem Vater David geholfen und ihm Zedern geliefert, als er sich einen Palast bauen wollte. Ich möchte jetzt ein Haus für den Namen meines Gottes Jahwe bauen, ein Haus, das ihm geweiht ist. Dort soll ihm Weihrauch als Opfer aufsteigen und die geweihten Brote werden aufgeschichtet sein. Jeden Morgen und jeden Abend, an den Sabbaten, am Neumondfest und an den anderen Festen Jahwes sollen dort Brandopfer dargebracht werden, wie es Israel für immer auferlegt wurde. Das Haus, das ich bauen will, wird groß sein, denn groß ist unser Gott, über alle Götter hinaus. Selbst der Himmel und das ganze Universum können ihn nicht fassen. Wer ist überhaupt berechtigt, ihm ein Haus zu bauen? Und wer bin ich, dass ich das könnte, es sei denn, es gäbe ein Heiligtum, in dem das Weihrauch als Opfer zu ihm aufsteigt? Schick mir doch einen fähigen Mann, der alle Arbeiten in Gold, Silber, Bronze und Eisen ausführen kann. Ebenso muss er Rotpurpur, Karmesin und Blaupurpur verarbeiten können und sich aufs Gravieren verstehen. Er soll mit den Künstlern aus Juda und Jerusalem zusammenarbeiten, die schon mein Vater David angestellt hat. Schick mir dazu vom Libanon Zedern, Zypressen und Almugimholz. Ich weiß ja, wie gut deine Leute dort Holz schlagen können. Meine Leute sollen deinen dabei helfen. Es muss eine Menge Bauholz bereitgestellt werden, denn das Haus, das ich bauen will, wird groß und wunderbar werden. Ich will deinen Leuten dafür je 3.300 Tonnen Weizen und Gerste und je 440.000 Liter Olivenöl und Wein liefern. König Hiram von Tyrus antwortete Salomo mit folgendem Schreiben: Weil Jahwe sein Volk liebt, hat er dich zum König gemacht. Weiter schrieb er: Gepriesen sei Jahwe, der Gott Israels, der Himmel und Erde erschuf, dass er König David einen weisen Sohn mit Einsicht und Verstand geschenkt hat, der ein Haus für Jahwe bauen will und eins für seine Regierungsgeschäfte. Ich kann dir einen erfahrenen Künstler schicken, Hiram Abi. Seine Mutter kommt aus dem Stamm Dan, sein Vater ist Tyrer. Er versteht sich auf alle Arbeiten in Gold, Silber, Bronze, Eisen, Stein und Holz. Er kann Rotpurpur, Blaupurpur, Byssus und Karmesin verarbeiten, alle Gravierungen ausführen und alles entwerfen, was ihm aufgetragen wird. Er ist bereit, mit deinen Künstlern und denen deines verehrten Vaters David zusammenzuarbeiten. Mein Herr möge nun die angekündigte Sendung von Weizen, Gerste, Öl und Wein an seine Diener liefern. Wir unsererseits werden Holz im Libanon schlagen, so viel du brauchst, und es dir in Flößen über das Meer nach Jaffo bringen. Von dort kannst du es nach Jerusalem schaffen lassen. Salomo ließ nun alle Fremden in Israel zählen, nachdem schon sein Vater David solch eine Zählung vorgenommen hatte. Es waren 153.600 Männer. 70.000 von ihnen machte er zu Lastträgern, 80.000 zu Steinhauern im Gebirge und 3.600 zu Aufsehern, um die Leute zur Arbeit anzuhalten. Der Tempelbau. Dann begann Salomo, das Haus Jahwes in Jerusalem auf den Berg Moria zu bauen. Die Stelle hatte schon sein Vater David bestimmt, denn dort, auf dem Dreschplatz des Jebusiters Ornan, war ihm Jahwe erschienen. Am 2. Mai in seinem 4. Regierungsjahr begann der Bau. Die Grundmaße, die Salomo für den Bau des Gotteshauses festgelegt hatte, betrugen 30 mal 10 Meter. Die Halle vor dem Haus war 10 Meter breit und 10 Meter hoch. Ihre Innenwände ließ er mit reinem Gold überziehen. Das Tempelhaus selbst ließ er innen mit Zypressenholz verkleiden und mit Gold überziehen. Darauf waren Palmen und Zierketten angebracht. Salomo ließ das ganze Haus mit Edelsteinen schmücken. Das verwendete Gold stammte aus Parvajim. Damit wurde das Haus innen verkleidet. Die Balken, Schwellen, Wände und Türflügel. In die Wände ließ er außerdem Bilder von Cherubim einschnitzen. Das Höchstheilige. Den Raum des Höchstheiligen machte Salomo 10 Meter lang und 10 Meter breit. Er überzog ihn mit reinem Gold im Gewicht von etwa 20 Tonnen. Allein für den Überzug der Nagelköpfe wurde mehr als ein halbes Kilogramm Gold gebraucht. Auch die oberen Räume wurden mit Gold verkleidet. Für das Höchstheilige ließ er dann in Bildhauerarbeit 2 Cherubim anfertigen und überzog sie mit Gold. Die Flügel der Cherubim hatten zusammen eine Spannweite von 10 Metern. Der eine 2,5 Meter lange Flügel des einen Cherub berührte die Wand und der andere den Flügel des zweiten. Beim zweiten Cherub war es ebenso. Einer der 2,5 Meter langen Flügel berührte die Wand, der andere berührte den Flügel des ersten. Das ergab eine Gesamtspannweite von 10 Metern. Die Cherubim standen auf ihren Füßen und hatten ihre Gesichter dem Heiligtum zugewandt. Auch den Vorhang ließ Salomo anfertigen. Er bestand aus blauem und rotem Purpur, blutroter Wolle und feiner Baumwolle. Cherubim waren darauf gestickt. Die Bronzesäulen. Vor dem Haus ließ Salomo 2 Säulen anfertigen, die zusammen 18 Meter hoch waren. Jede hatte ein Kapitell von 2,5 Metern Höhe. Oben ließ er Zierketten anbringen, an denen 100 Nachbildungen von Granatäpfeln befestigt waren. Die Säulen ließ er rechts und links vor dem Tempel aufstellen. Die rechte nannte er Jachin, er richtet auf, und die linke Boas, in ihm ist Stärke. Hesekiel Kapitel 40. Die Vision vom neuen Tempel. Am Jahresanfang, am 10. April im 25. Jahr unserer Verbannung, das war das 14. Jahr nach dem Fall der Stadt, legte Jahwe die Hand auf mich und brachte mich genau dorthin. In göttlichen Visionen brachte er mich ins Land Israel und setzte mich auf einen sehr hohen Berg nieder. Auf dessen Südseite war so etwas wie eine Stadt zu sehen. Dorthin brachte er mich. Am Tor stand ein Mann, der aussah, als sei er aus Bronze. In seiner Hand hielt er eine Schnur aus Flachs und eine Messrute. Der Mann sagte zu mir: »Du Mensch, mach deine Augen und Ohren auf und achte genau auf alles, was ich dir zeige. Denn dazu bist du hierher gebracht worden. Berichte dem Haus Israel alles, was du hier zu sehen bekommst.« Das Osttor zum äußeren Vorhof. Ich sah, dass der ganze Tempelbezirk von einer Mauer umschlossen war. Der Mann maß sie mit der Messrute in seiner Hand aus. Eine Rute hoch, eine Rute dick. Die Messrute in seiner Hand war 6 Ellen lang, die Elle eine Handbreit länger als gewöhnlich gerechnet. Dann stieg der Mann die Stufen hinauf, die zum östlichen Toreingang führten, und maß die Torschwelle. Sie war 3 Meter breit. Die Pfeiler zwischen den Nischen waren 2,5 Meter dick. Die Schwelle der hinteren Toröffnung war, wie die der vorderen, 3,24 Meter breit. Dann maß er die Vorhalle des Tores zum Tempel hin. Sie war 3 Meter tief und 4 Meter breit. Die Mauerstücke rechts und links am Ausgang waren 1 Meter dick. Das Osttor hatte auf jeder Seite durch 3 Pfeiler getrennte, gleich große Nischen für die Wächter. Die lichte Weite der Toröffnung betrug 5 Meter und die ganze Torbreite 6,5 Meter. Die Nischen für die Wächter auf jeder Seite waren zum Durchgang hin mit einer Mauer von einem halben Meter Höhe abgeschlossen. Dann maß er die Breite des ganzen Tores. Vom Dachansatz der einen Nische bis zum Dachansatz der gegenüberliegenden waren es 12,5 Meter. Für die vorspringenden Wände, die auf die Pfeiler des Innenhofes zuliefen, machte er eine Länge von 10 Metern aus. Das ganze Torgebäude vom Vordereingang bis zu dem des Innenhofes maß 25 Meter. Die Nischen hatten gerahmte Fenster an den Außen- und Innenwänden. Auch die Vorhalle hatte ringsherum Fenster. Und die Mauerstücke am Torausgang waren mit Palmen verziert. Der äußere Vorhof. Dann brachte er mich in den äußeren Vorhof. Dieser war ringsherum von 30 nebeneinander liegenden Räumen umgeben. Vor diesen Räumen war der Boden mit Steinplatten belegt. Der Plattenbelag reichte so weit in den Vorhof hinein wie die Torgebäude und lag tiefer als der innere Vorhof. Er maß den Abstand zwischen den Innenseiten des unteren Tores bis zur Außenseite des höher gelegenen Innentores. Es waren 50 Meter. Nachdem die Ostseite ausgemessen war, gingen wir auf die Nordseite. Das Nordtor. Auch dort war ein Tor zum äußeren Vorhof. Seine Außenseite zeigte nach Norden. Er maß seine Länge und Breite. Es hatte 3 Nischen auf jeder Seite für die Wächter. Seine Pfeiler und die Vorhalle hatten die gleichen Maße wie das erste Tor. Es war 25 Meter lang und halb so breit. Vorhalle, Fenster und Palmen sahen genauso aus wie beim Osttor. Auf 7 Stufen stieg man zum Toreingang hinauf und seine Vorhalle lag auf der Innenseite. Wie beim Osttor befand sich genau gegenüber ein Tor, das zum inneren Vorhof führte. Von Tor zu Tor waren es 50 Meter. Das Südtor. Dann führte er mich auf die Südseite. Auch dort war ein Tor. Seine Vorhalle und das Mauerwerk hatten die gleichen Maße wie die anderen Tore. Auch die Fenster im Torgebäude und in der Vorhalle waren wie die anderen Fenster. Das Tor war 25 Meter lang und halb so breit. Auf 7 Stufen stieg man zum Toreingang hinauf und seine Vorhalle lag auf der Innenseite. Die Mauerstücke rechts und links waren mit Palmen verziert. Auch hier hatte es als Gegenstück in 50 Metern Entfernung ein Tor zum inneren Vorhof. Die Tore zum inneren Vorhof. Dann führte er mich durch das Südtor in den inneren Vorhof. Es hatte die gleichen Maße wie die anderen Tore. Die Nischen für die Wächter, die Mauervorsprünge und die Vorhalle waren wie dort. Auch dieses Tor und seine Vorhalle hatten ringsherum Fenster. Es war 25 Meter lang und halb so breit. Die Vorhallen rings um den Innenhof waren 12,5 Meter lang und 2,5 Meter tief. Seine Vorhalle jedoch lag zum äußeren Vorhof hin. Seine Mauerstücke waren mit Palmen verziert und 8 Stufen bildeten den Aufgang. Dann brachte er mich in den inneren Vorhof auf die Ostseite und vermaß das dort gelegene Tor. Es hatte die gleichen Maße wie die anderen Tore. Die Nischen für die Wächter, seine Vorhalle und das Mauerwerk am Ausgang hatten die gleichen Maße. Auch dieses Tor und seine Vorhalle hatten ringsherum Fenster. Es war 25 Meter lang und halb so breit. Seine Vorhalle lag zum äußeren Vorhof hin. Seine Mauerstücke waren mit Palmen verziert und 8 Stufen bildeten den Aufgang. Dann führte er mich zum Nordtor und maß es aus. Es war den anderen Toren gleich. Die Nischen für die Wächter, seine Vorhalle und das Mauerwerk am Ausgang und die Fenster ringsherum. Es war 25 Meter lang und halb so breit. Seine Vorhalle lag zum äußeren Vorhof hin. Seine beiden Mauerstücke waren mit Palmen verziert und 8 Stufen bildeten den Aufgang. Räume zur Vorbereitung der Opfer. Dort gab es einen Raum, dessen Türöffnung sich an den Mauervorsprüngen der Tore befand. Dort wusch man das Brandopfer ab. In der Vorhalle selbst standen auf jeder Seite 2 Tische. Auf ihnen wurden die Tiere für das Brand-, Sünd- und Schuldopfer geschlachtet. An den beiden Außenwänden der Vorhalle rechts und links vom Eingang des Nordtores waren ebenfalls je 2 Tische aufgestellt. So standen auf jeder Seite des Tores 4 Tische, also insgesamt 8, auf denen geschlachtet wurde. Die Tische für das Brandopfer waren aus Quadersteinen gebaut. Sie waren 3/4 Meter lang, ebenso breit und 1,5 Meter hoch. Auf sie wurde alles hingelegt, was man zum Schlachten der Opfertiere brauchte. Ringsherum waren 8 Zentimeter lange Haken für das Opferfleisch befestigt, das auf die Tische kam. Räume für die Priester. Im Innenhof neben dem Nord- und Südtor befand sich je ein Raum, der sich zum Vorhof hin öffnete. Der eine war nach Süden hin offen, der andere nach Norden. Mein Führer sagte zu mir, der Raum, der nach Süden schaut, ist für die Priester bestimmt, die für den Tempel zu sorgen haben, und der, der nach Norden offen ist, für die Priester, die im Altar Dienst tun. Das sind die Nachkommen Zadoks, also diejenigen Leviten, die in die Nähe Jahwes kommen dürfen, um ihm zu dienen. Das Tempelhaus. Dann vermaß er den inneren Vorhof. Er war 50 Meter lang und 50 Meter breit. Vor dem Tempelhaus stand der Altar. Nun führte er mich in die Vorhalle des Tempelhauses und maß sie aus. Das Mauerwerk rechts und links von ihrem Eingang war je 2,5 Meter dick. Das Eingangstor selbst war 7 Meter breit und die Mauervorsprünge je 1,5 Meter. Die Vorhalle war 10 Meter breit und 6 Meter tief. 10 Stufen führten zu ihr hinauf. Vor den Mauerstücken auf beiden Seiten stand je eine Säule. Apostelgeschichte, Kapitel 7, die Verse 1 bis 16. Verteidigung als Bekenntnis. Dann fragte der hohe Priester, ist das wahr? Stephanus antwortete, ihr Männer Israels, meine Brüder und Väter, hört mich an. Der Gott, dem alle Herrlichkeit gehört, erschien unserem Vater Abraham in Mesopotamien, als er noch nicht nach Haran gezogen war. Er sagte zu ihm, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Da verließ Abraham das Land der Chaldäer und zog nach Haran. Nach dem Tod seines Vaters führte Gott ihn in dieses Land, in dem ihr heute lebt. Er gab ihm aber keinen Grundbesitz darin, nicht einen Fußbreit. Doch er versprach, ihm und seinen Nachkommen das Land zu geben, obwohl Abraham damals noch kein Kind hatte. Die Worte Gottes lauteten folgendermaßen: Deine Nachkommen werden als Fremde in einem fremden Land leben. 400 Jahre lang wird man sie versklaven und misshandeln. Doch ich werde das Volk, das sie zum Sklavendienst zwingt, zur Rechenschaft ziehen, sagte Gott. Danach werden sie das Land verlassen und mir an diesem Ort dienen. Dann gewährte Gott Abraham den Bund, dessen Zeichen die Beschneidung ist. Deshalb beschnitt Abraham Isaak am 8. Tag, nachdem er geboren wurde. Isaak tat es genauso mit Jakob und Jakob mit unseren 12 Stammvätern. Unsere Stammväter waren jedoch neidisch auf Josef und verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten. Doch Gott stand ihm bei und half ihm aus allen Schwierigkeiten heraus. Er ließ ihn die Gunst des Pharao gewinnen und schenkte ihm Weisheit vor ihm. So setzte ihn der König von Ägypten als Verwalter über das Land und den ganzen königlichen Haushalt ein. Dann brach eine Hungersnot in ganz Ägypten und Kanaan aus und brachte großes Elend. Auch unsere Väter hatten nichts mehr zu essen. Als Jakob erfuhr, dass es in Ägypten noch Getreide gab, schickte er unsere Stammväter das erste Mal hin. Beim zweiten Mal gab Josef sich seinen Brüdern zu erkennen und so erfuhr der Pharao, wo Josef herkam. Dann ließ Josef seinen Vater Jakob und die ganze Verwandtschaft zu sich rufen, 75 Menschen. So kam Jakob nach Ägypten. Dort starben er und auch unsere Väter. Später wurden ihre Leichname nach Sichem überführt und in dem Familiengrab beigesetzt, das Abraham von den Söhnen Hamors dort gekauft hatte. Soweit die Bibellese für den heutigen Tag. Für heute und den Beginn der kommenden Woche möchte ich euch gerne wieder den Wochenspruch mit auf den Weg geben. Dieser steht in Micha Kapitel 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ja, und mit diesem Aufruf wünsche ich euch heute noch einen ganz wunderbaren Sonntag, einen ganz fröhlichen, spannenden, schönen, sonnigen, aber vor allem einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, hört doch einfach morgen wieder rein, wenn wir weiterlesen. Wir freuen uns drauf. Also dann macht's gut. Tschüss.